Ich lese einen Vers aus Lukas 1, 77. Um sein Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Das ist ein kurzer Vers aus dem, was Zacharias sagt, der über die Geburt von Johannes ja sehr, ja, wie soll ich sagen, euphorisch war. Ihr kennt ja die Geschichte, ihr wart alle in der Sonntagsschule. Kurzes Beispiel, das Ehepaar kriegte keine Kinder, war kinderlos, das war zur damaligen Zeit ein ganz großes Problem. Und dann, wie das dann so ist bei Gott, im vorgeschrittenen Alter der beiden, kam ein Engel in den Tempel und hat dann dem Zacharias gesagt, hier, du wirst schwanger werden, beziehungsweise deine Frau, und ihr werdet ein Kind kriegen. Das hat er nicht geglaubt, deswegen war er die ganze Zeit der Schwangerschaft über stumm. Und als er dann endlich wieder reden konnte, war das Erste, was er sagte, dieser Lobpreis über Gott, der das Heil dem Volk Israel wiedergeben wollte. Ihr wisst, Johannes war eine sehr kernige Persönlichkeit, Schafsfellmantel, hat in der Wüste gelebt, also so ein richtiger Freak war das, kann man sagen. Und der hat das Volk Israel dann dahin bringen sollen, dass das Volk wieder rückkehrt zu Gott. Das war so der letzte der Propheten des Alten Testamentes, damit auch der größte der Propheten, größer als Elia oder andere, so sagt es dann die Bibel. Das nur mal so zur ganzen Information. Dieses Wort ist natürlich etwas ja, schwierig zu verstehen, weil ich es jetzt total aus dem Zusammenhang gerissen habe. Habt ihr ja gemerkt. Was bedeutet das jetzt, Erkenntnis des Heils zu geben in der Vergebung ihrer Sünden? Wenn ihr mal ein bisschen Zeit heute habt oder irgendwann mal, dann lest mal die ganze Geschichte, das ganze Kapitel. Da werdet ihr merken, er erklärt das auch, und zwar ganz besonders im Vers 74. Da steht dann nämlich aus einer moderneren Übersetzung, er befreit uns aus der Hand unserer Feinde, damit wir ihm ohne Furcht unser Leben lang dienen, als Menschen, die ihm gehören und nach seinem Willen leben. Das meint der Zacharias hier dabei, wenn er das sagt. Müssen wir errettet werden von einem Feind? Ich meine, Volk Israel, Römerherrschaft, klar, die hatten natürlich diese Gedanken, die wollten wieder unabhängig werden, frei werden. Aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Ich denke, es ist wichtig, dass auch wir begreifen, dass wir unter einer Fremdherrschaft standen. Als Nicht-Christ, in Anführungszeichen, merkt man das natürlich nicht so, aber man wird fremdbestimmt. Man wird immer fremdbestimmt. Nicht nur die Werbung versucht uns fremd zu bestimmen, um uns Dinge aufzuerlegen, sondern wer ehrlich zu sich selbst ist, der merkt, man hat so diesen Drang, immer Dinge zu tun, die eigentlich nicht in Ordnung sind. Man hat irgendwo so einen inneren, ja, Schweinehund, hat meine Großmutter immer gesagt, der einen immer zu Dingen zieht, die nicht gut sind. Ja, zu fettes Essen oder wenig Sport. Das sind noch so die harmlosen Dinge, dass man seinen Müll irgendwo abstellt, seine Zimmer nicht aufräumt und so weiter und so weiter. All diese kleinen Dinge. Bei den Erwachsenen gibt es dann größere Probleme, wo sie Sachen haben. Das möchte ich jetzt gar nicht alles ausführen, was da noch so alles dranhängen kann. Aber irgendwo haben wir diesen Zug, etwas zu tun, was nicht gut ist. Und die Erlösung, das Heil hat uns von diesen Dingen befreit. Soweit die Theorie. Aber es ist so. Die Macht der Sünde ist gebrochen, wenn du gestorben bist, oder? Die Sünde herrscht bis zum Tod. Und weil Jesus für uns gestorben ist, hat auch die Sünde für uns keine Macht mehr. Und darum ist die Sünde durch die Vergebung am Kreuz zerbrochen. Das merken wir mal mehr, mal weniger, weil wir sind noch nicht völlig erlöst. Das ist unser Problem. Wir tragen eben immer noch unseren alten Buddy mit uns rum und der hat überhaupt keine Lust zu einem heiligen Leben. Der möchte gerne so weiterleben. Das merkt ihr, wenn ihr heute Abend euch einen tollen Film anguckt und dann die Gelüste der Chips wiederkommen. Ja? Da merkt ihr dann, dass wir noch einen alten Buddy haben, der überhaupt nicht weiß, was eigentlich gut für uns ist. Und warum wir kein Kohlrabi essen wollen oder anderes Gemüse, was doch viel gesünder wäre. Nein, ich mache Spaß, ihr wisst es. Also, es ist geistlich passiert. Und wenn wir uns unter die Herrschaft Gottes stellen, dann wird es uns befreien von dieser Macht. Es wird uns weiterhelfen und da unsere Vergebung zu bekommen. Darum ist es auch wichtig, dass ein Herrschaftswechsel vonstatten gegangen ist. Du kannst nicht Gott dienen und sagen, ich bin noch mein eigener Herr. Das funktioniert nicht. Sondern du gehörst Jesus, weil er für dich gestorben ist. Und er bestimmt fortan, was gut oder nicht gut für dich ist. Und das hat manchmal auch Konsequenzen in unserem Lebenswandel. Ich weiß das, dass das nicht immer einfach ist, dass man eben nicht alle Dinge tut. Bei uns früher in der Jugendgruppe war immer das große Thema, was darfst du noch als Christ und was ist schon verboten? Und diese feine Nuance zwischen dem, was man noch darf und das, was man nicht mehr darf, die war den Jugendlichen damals unheimlich wichtig. Ich weiß das noch. Aber für mich stellt sich diese Frage überhaupt nicht. Paulus sagte mal, wir dürfen alles. Aber nicht alles ist nützlich. Ja, nicht alles führt dahin, dass ich erbaut werde oder dass ich weiterkomme in meinem Leben. Und so gibt es immer Dinge, wo wir in der Bibel keine Entsprechung haben. Zum Beispiel gab es in der Bibel ja noch keine Disco, oder? Darf ich jetzt als Jugendlicher in die Disco oder wie heißt das jetzt? Lounge oder so ähnlich? Keine Ahnung. Hä? Club, ja, Club, genau. Darf ich noch in den Club oder nicht? Oder darf ich zu Mädels, die etwas zweifelhaften Ruf haben oder nicht? Also das zieht sich ja über die ganze Lebensbreite hin. Und für mich bedeutet das aber eigentlich, ich gehe überall dahin, wo Jesus mit mir hingehen würde oder wo ich mit Jesus hingehen würde, weil ich nicht mehr mir selbst gehöre. Und das ist für mich eine, ja, wie soll ich sagen, eine Gummigrenze, die man nicht an einzelnen Punkten festmachen kann, sondern das bestimmt das, was mein Gewissen hat. Ich zum Beispiel, weil ich aus der ganzen Szene kam, hatte große Schwierigkeiten, in den Club oder damals hieß es ja noch Disco zu gehen, weil das für mich etwas mit dem alten Leben zu tun hatte. Andere, die damit weniger Schwierigkeiten haben, die haben dort missioniert. Hat funktioniert, klar. Für mich wäre das nicht möglich gewesen, weil das war alte Feelings kamen da auf, wie man so schön sagt. Und deswegen ist dieses Band, was man zieht, was darf ich nicht, sehr flexibel. Aber man muss natürlich auch mit sich selbst ehrlich sein und sagen, das schadet mir. Ja? Also wenn ich einen Kater am Morgen habe und deswegen nicht zum Gottesdienst komme, weiß ich nicht, ob das so unbedingt gut ist, wenn das Weinfest am Abend ein bisschen länger dauerte. Ja. Also das muss jeder für sich entscheiden und ich will da auch nicht als Gesetzesprediger auftreten. Eins sollten wir nur wissen, wir gehören nicht mehr uns selbst, wir gehören Jesus. Und er bestimmt jetzt, was gut ist und was nicht gut ist. Und er bestimmt es nicht als Gesetz oder als peitschender Erzieher, sondern als unser Freund, der uns einfach mal sagt, hier, komm, ist nicht so besonders gut, wenn du das machst, oder? Komm, lass uns mal was anderes machen. Und deswegen denke ich, ist es auch mal gut, diese Errettung vom Feind, die ja stattgefunden hat bei unserer Bekehrung, auch mal auseinander zu grümeln. Und was noch ist, vorher waren wir allein, jetzt haben wir einen Vater. Ich meine damit nicht unseren leiblichen Vater, sondern den Vater im Himmel, der ja bei uns ist, mit dem wir reden können, der uns weiterbringt und der uns fördert und uns all das gibt, was wir brauchen im Leben. Das, was ein guter Vater eigentlich tun sollte. Also ich finde immer, ein guter Vater sollte dafür sorgen, dass seine Kinder mehr sind als er selbst, weiterkommen als er selbst, eine bessere Schulbildung haben als er selbst, einen besseren Beruf vielleicht sogar haben als er selbst. Das geht bei Gott zwar etwas schwierig, weil er ist ja schon der Oberste, aber trotzdem merke ich doch, dass er wie ein Vater uns fördert, uns weiterbringt. Unser Leben, ja, wie soll ich sagen, öffnet, sodass plötzlich Dimensionen vor uns auftreten, die wir uns vorher gar nicht vorstellen konnten. Wir hatten so vielleicht unsere Schiene, in der unser Leben abläuft, alles schön geplant, Studium, dann irgendeine Ausbildung, ein Beruf und dann ja, Kinder und Familie und keine Ahnung was nicht noch alles, was man sich so vorstellt. Und vielleicht hat Gott ganz andere Vorstellungen, viel größer. Und das ist das, was bei Gott so spannend ist, dass unser Leben nicht festgelegt ist auf das, was wir planen und denken, sondern dass es weit darüber hinausgehen kann, dass er Dimensionen hat, die wir menschlich gesehen nicht erreichen können. Ich habe euch da ja schon öfters Beispiele genannt. Der eine, der die Schule, ja, ich möchte mal sagen, abgesessen hat, aber eigentlich nie was gelernt hat, der hat mit einmal Führerschein gemacht. Der konnte nicht lesen und schreiben. Also für mich ein Ding der Unmöglichkeit, dass der einen Führerschein macht, hatte ich euch ja schon erzählt. Oder andere Dinge, auch mein eigenes Leben hat sich in Dimensionen erweitert, die ich mir früher als junger Mann gar nicht vorstellen hätte können. Und so kann Gott uns weiterführen. Und er gibt uns ein Leben, und zwar möchte ich sagen, ein Leben nach dem Prinzip der Vergebung. Gott ist Vergebung. Sein ganzes Handeln, sein ganzes Tun ist Vergebung, oder? Sonst würde Gott mit uns ja gar nichts zu tun haben wollen. Er vergibt uns immer und immer wieder. Und wenn ich so in den Evangelien lese, dann ist das eigentlich so, ja, nicht gerade das Hauptthema, aber ein sehr wichtiges Thema Jesu, dass diese Vergebung fließt, immer wieder fließt und dass diese Vergebung nicht nur von Gott zu uns, sondern auch von uns zu anderen fließt. Es gibt so viele tolle Beispiele, der Schalksknecht zum Beispiel, dem viel vergeben wird und der dann Schwierigkeiten hat, das bisschen zu vergeben. Dahin, dass Jesus sagt, wenn ihr nicht vergebt, wird euch auch nicht vergeben. Also Sprüche, wo mir die Nackenhaare hochgehen, wenn ich denke, wenn wir wirklich da nicht so offen sind, dass wir vergeben, das geht schon ganz schön an die Substanz des Christseins selbst. Wenn mir nicht mehr vergeben wird, uiuiui, dann habe ich ein Problem. Ja. Und das dann wichtig ist, diese Vergebung fließen zu lassen an Menschen, die mir Unrecht getan haben, also wirklich Unrecht. Nicht, weil sie mich mal krummer Hund genannt haben, sondern weil sie vielleicht viel schlimmere Sachen gemacht haben in meinem Leben. Da zu vergeben, auch das ist ein Prinzip Gottes oder eine Art Gottes. Denn nur dann wird mein Herz weich und ich fange an, Gottes Art zu verstehen, wie Gott denkt. Weil wenn keine Vergebung in meinem Herzen fließt, wie soll ich einen Gott verstehen, der ja nur Vergebung ist, der nur Liebe ist? Wie soll ich das verstehen? Das passt nicht zusammen. Und ich denke, jeder von uns möchte irgendwann im Himmel das Gefühl haben, ich passe hierher. Ja, das ist meine Heimat. Das ist ein Stück meines Wesens, was hier im Himmel ist. Ja, das sind Brüder und Schwestern, die denken genauso wie ich. Also irgendwo muss das ja auch passen. Das nächste, was der Zacharias hier sagt, ist, ohne Angst ihm dienen. Heute Morgen haben wir ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, so eine Stelle gelesen aus dem ersten Mosebrief vom Sündenfall. Habt ihr das mitgekriegt? Das war so ein bisschen modern, aber es behandelt doch diese Szene, wo sich die Menschen nach dem Sündenfall in den Busch versteckt haben. Und Gott in den Garten kam und gerufen hat, ey, wo seid ihr? Ja? Die hatten sich versteckt aus Angst vor Gott, weil sie etwas Schlimmes gemacht haben, nämlich diesen Apfel gegessen oder was es war. Vorher hatten die Menschen keine Angst vor Gott, überhaupt keine. Die kannten gar nichts, was Angst beinhaltet. Angst gab es faktisch gesehen gar nicht. Und auch Gott war für sie zwar eine Respektsperson, aber keine angsteinflößende Person. Die sind da ganz normal mit dem durch den Garten gewandelt. Also ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, mit dem lebendigen Gott da spazieren zu gehen, wie ihr euch da fühlen würdet. Also man hätte da wahrscheinlich schon ein bisschen schlechtes Gewissen und würde vielleicht etwas vorsichtiger mit seiner Wortwahl sein. Adam kannte das nicht. Und Eva natürlich auch nicht. Also das war für sie völlig neu, dass sie sich dort versteckt haben und auch für Gott wahrscheinlich neu. Aber das Gute daran ist, durch die Erlösung ist dieser Vorhang, diese Trennung, die zwischen uns und Gott steht, zerrissen. Das heißt, wir können wirklich ohne Furcht zu ihm kommen. Wir brauchen keine Angst vor Gott zu haben. Das ist eigentlich etwas, was wir uns in unserer Gesellschaft schlecht vorstellen können. Wir haben ja eigentlich keinen Respekt mehr vor Leuten, oder? Kommt mir jedenfalls manchmal so vor, dass die Menschen wenig Respekt voreinander oder auch vor irgendwelchen höheren Menschen haben. Ich weiß es aus meiner Kindheit, uns wurde das ja regelrecht ausgebläut. Wenn ich so an Pippi Langstrumpf denke und solche Geschichten, da merkt man ja, Respekt vor anderen Menschen oder vor Erwachsenen zu haben, ist schlecht. Ja? Das ist ja so die Quintessenz dieser Geschichte. Und da hat man das auch nicht. Wir kennen das nicht mehr so vielleicht. Aber wenn es denn wirklich darum geht, mit Gott zusammen zu sein, habe ich den Eindruck, als Seelsorger manches Mal haben Menschen Angst und verstecken sich. Manchmal verstecken sie sich nur hinter Argumenten, manchmal verstecken sie sich aber wirklich richtig. Und da denke ich, das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr Angst haben vor Gott. Er ist nicht der strafende, zornige Gott, sondern er ist der Gott, der uns mit Liebe begegnet. Ich kann auch Menschen nicht verstehen, die immer so vom Gericht Gottes reden und von der Strafe Gottes, die hineinbricht in unsere Gesellschaft. Ich meine, natürlich haben wir große Probleme in unserer Gesellschaft. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, sind das fast alles hausgemachte Sachen, oder? Denn wer ist denn schuld, dass unsere Umwelt kaputt geht? Oder wer ist schuld, dass wir eine ungerechte Gesellschaft haben? Gott, das sind wir selber. Wir machen das. Da brauchen wir Gott noch nicht mal zu. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Wir haben einen Vater, vor dem man sich nicht mehr verstecken muss. Und ich glaube, ganz tief in meinem Herzen, wenn du nah bei Gott bist, nah bei Gott lebst, dann spürst du intuitiv, was er möchte. Du spürst es. Du wirst von seinen Augen geleitet. Ich finde das immer so toll. Ich soll ja nicht so viel sagen, aber Dolly hat das in ihrer Kindheit erlebt. Sie wurde wenig geschlagen, habe ich gehört. Gar nicht, ja. Und sie konnte immer, wenn sie was angestellt hatte, konnte der Vater mit ihr reden. Und sie hat das eingesehen und es war eine ideale Sache. Ich habe das in meiner Kindheit ganz anders erlebt. Aber ich war vielleicht nicht so brav, okay. Nee, ich war vielleicht nicht so einsichtig wie sie. Oder nicht clever, genau. Wie auch immer. Aber ich habe gemerkt, bei Gott ist es anders. Gott ist ja nicht der, der uns da irgendwie über den Tisch ziehen möchte, sondern wenn du nah bei Gott bist, dann spürst du seinen Herzschlag. Zum Beispiel bei einem guten Freund merkt ihr das doch auch, oder? Man spürt irgendwie intuitiv, das mag der nicht. Bei einer guten Ehe spürt man, was der andere mag, was er nicht mag und man lässt dann die Sachen, die er nicht mag und macht die Sachen, die er mag. Also da ist doch so eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Intuition oder Gefühl oder wie nennt man das? Wissen, ein verstecktes Wissen. Der andere mag das, der andere mag das nicht. Und auch daher denke ich oft diese Frage, was darf ich oder was darf ich nicht, erübrigt sich im Christsein eigentlich völlig. Sondern man spürt es doch innerlich. Es ist gut, was ich tue, oder es ist eben nicht gut. Schon allein, wenn du unruhig wirst bei einer Entscheidung, merkst du doch, irgendwas stimmt nicht im Staate Dänemark. Ja? Irgendwas ist mit dieser Entscheidung nicht hundertprozentig richtig. weil du merkst, du findest keine wirkliche Ruhe darüber. Und dann sollte man sich nochmal überlegen, ob es wirklich weise ist, diese oder jene Sache zu machen, die da vor einem liegt. Also, wenn wir an seinem Herz bleiben, dann wissen wir, was es bedeutet, Christ zu sein, was es heißt, in seiner Nähe zu sein. Und wir wissen, was es bewirkt, wenn er seinen Willen in uns offenbart. Denn das ist immer gut. Ich habe noch nie eine Sache gehabt, wo ich von Gott enttäuscht war. Okay, ich habe ihn manchmal nicht verstanden. Manchmal brauchte ich auch ein bisschen länger, um zu verstehen, dass es wirklich gut ist. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, alles super. Konnte mir kein besseres Leben vorstellen. Und wenn wir manchmal so reden, dann denke ich immer, eigentlich habe ich alles das gehabt, in Anführungszeichen, was ich mir als junger Mensch gewünscht habe. Abwechslung, Abenteuer, ja, alles in meinem Leben da gewesen. Genau in dem richtigen Maß. Ich meine, ich bin ja auch nicht so ein super Abenteurer, bin ja eher so in der Weichszene zu Hause, also so weicheimäßig unterwegs. Also es darf dann auch nicht zu viel Abenteuer sein, also zu heavy. Es war genau richtig. Genau richtig. Ich glaube, dass Gott genau die richtigen Dinge in meinem Leben getan hat. Und dann gibt es noch einen Punkt, und zwar der, dass Vergebung Heiligkeit und Gerechtigkeit bewirkt. Das hört sich wie ein Widerspruch an, aber es ist genau so gemeint. Wir von uns aus können nicht heilig leben, das schaffen wir nicht. Wer das versucht, der ist ein armer Wicht. Weil er mit zusammengebissenen Zähnen und irgendwann mit gar keinen Zähnen mehr, weil er keine mehr hat, weil die dann ausfallen, wenn man die zu sehr zusammenbiegt, durchs Leben geht. Nie lächelt und nie die wirkliche Vergebung erfahren hat. Und es ist so, wie es im Alten Testament schon beschrieben ist. Ich finde dieses Bild der Bundeslade so wunderbar. Das Gesetz ist unten im Kasten. Ja. Das Gesetz, das dich anklagt, dort ist es. Darüber ist der Deckel. Auf dem Deckel ist das Opfer. Das Blut wird dort oben drauf gegossen. Und oben drüber die beiden Engel als Schutz, die ihre Flügel ausbreiten. Gott, der von oben auf diesen, auf diese Bundeslade schaut, der sieht den Deckel, das heißt die Vergebung und erst dann das Gesetz. Also das Gesetz wird erfüllt durch Jesus Christus in deinem Leben. Du bist vom Gesetz frei, sagt Paulus. Ja, du bist frei. Das Gesetz hat keine Macht mehr über dich. Es kann dir höchstens noch als eine gewisse Art Richtschnur dienen, aber es verurteilt dich nicht mehr. Es geht nicht mehr, weil das durch die Vergebung, das Jesus am Kreuz für dich bewirkt hat, ausgemerzt wurde. Es wurde erfüllt. Und diese Vergebung, die du in deinem Leben hast, bewirkt etwas Wunderbares. Du kannst jetzt in einer Freiheit, ohne Druck, in deine Stellung als Christ hineinwachsen. Du kannst dich verändern und kannst so zu dem Menschen werden, der Gott sich eigentlich in deinem Leben vorgestellt hat. Du kannst der werden, der Gott gerne, also den du von Gottes Seite her sein sollst. Du kannst hineinwachsen. Ohne Druck, und das ist doch eine tolle Sache. Wisst ihr, eine Pflanze, die ihr ständig zieht, damit die endlich größer wird, ihr seid eher dran, ne? Was bewirkt das? Das Ding geht ein, oder? Und wenn ihr ständig sie aus der Erde holt und guckt, wie sind die Wurzeln gewachsen und dann wieder einpflanzt, passiert auch nicht gerade viel mit, oder? Ich glaube nicht, dass sie das überlebt. Ohne Druck. Man wächst ganz natürlich zum Licht, zum Vater hin. Und das ist das, was die Bibel Heiligkeit nennt. Du bist abgesondert, du bist etwas, ja, etwas Besonderes für Gott. Du wächst in seinem Licht und entwickelst dich zu dem Gott dich haben möchte. Und ich denke, wenn das mal in unser Leben hineingekommen ist, dass wir in diese Stellung hinein wachsen können, dann ist das eine wunderbare Sache. Und, was wir ja auch nie außer Acht lassen sollen, wir sind ja Pfingstler, Der Heilige Geist leitet und führt uns. Auch das ist etwas, was mit Heiligkeit zu tun hat. Dass du jemanden hast wie einen Freund, der dir immer wieder die Dinge zeigt, dich leitet, dich bewahrt, dir ganz viel schenkt von dem, was in deinem Leben wichtig ist. Ich habe ja gesagt, 50 Aktivitäten des Heiligen Geistes gibt es. Und diese 50 Aktivitäten musst du erstmal alle umsetzen. Hast du was zu tun? Ja. Was der Heilige Geist durch dich in diese Welt bewirken möchte. Also der Heilige Geist lehrt uns und bringt uns weiter. Er zeigt uns Dinge, die vielleicht nicht in Ordnung sind. Jeder hat ja so seine schwarzen Flecken, die dann irgendwann von Gott angesprochen werden und beseitigt werden sollen, also reingewaschen werden sollen. Auch das geschieht für mich immer ohne Druck. Das ist immer so etwas, dann habe ich eine Zeit ein schlechtes Gewissen, dann leide ich ein bisschen drunter, dann bete ich um Vergebung und um Erlösung, weil ich merke, ich kriege das nicht weg. Und dann geht es weg. Wundertolle, herrliche Sache. Fällt mir gar kein Wort dazu ein, wie der Heilige Geist uns führt und leitet. Also ihr merkt, diese Erkenntnis des Heils bewirkt eine ganze, ganze Menge in unserem Leben. Sie hat eine ganz, ganz starke Auswirkung und ja, wie soll ich sagen, ich hätte es nicht besser zusammenfassen können, als der Zacharias hier in seinem Gebet, in seinem Lobpreis für Gott. Ich möchte nochmal zusammenfassen, damit wir es uns auch merken. Es bewirkt also, dass wir eine Liebe zu Gott entwickeln, dass wir ohne Furcht ihm dienen können, befreit sind von der Macht des Feindes und der Sünde und ihm gehören und immer bei ihm sind. Ist das nicht toll? Da kann man doch nur Gott loben und preisen. Amen.